Produced by OnCribe.
Herzlich willkommen zu Like-Minded, dem Podcast für Gleichgesinnte. Euch erwarten spannende Diskussionen, wissenswerte News, interessante Erfahrungsberichte und sympathische Interviewpartner. Und hier sind eure Gastgeber Annette und Martin.
Willkommen zum Podcast für Gleichgesinnte. Da sind wir wieder, eure zwei Lieblings-Labertaschen. Wieder mal mit aktuellen und interessanten Themen. Und
Hi. Ja, ich wünsche euch auch allen einen schönen guten Tag. Vor allen Dingen an diesem Feiertag. Und das fällt auch noch auf Samstag, ne? Es ist ehrlich? Wirklich ganz, ganz schlimm. Dieses Jahr ganz, ganz oft sogar.
Ja.
Ist richtig gemein.
Ja, da sind ganz, ganz viele Feiertage, die wir eigentlich nicht wirklich nutzen können.
Ne? Nee, ist, die fallen alle aufs Wochenende, ne?
Ja. Ja. So, was ist denn die Woche so passiert? Haben wir irgendwie was?
Ja, die Bundesnotbremse ist in Kraft getreten. Letzte Woche war das. Und beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, da laufen gerade die Postfächer voll. Also da sind ja schon über 200 Verfahren gegen die Bundesnotbremse eingegangen.
Echt?
Ja. Zu den Beschwerdeführern, da zählen vor allen Dingen auch Rechtsanwälte und die FDP ist, glaube ich, auch mit dabei gewesen. Und bei den Verfahren handelt es sich um Verfassungsbeschwerden sowie Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Und die meisten, die richten sich eben gegen die im Gesetz neu verankerten Ausgangsbeschränkungen. Ne? Von 22 Uhr bis 5 Uhr darf man ja nie raus in Städten und Kreisen, in denen binnen einer Woche eine Inzidenz von 100 oder mehr Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern festgestellt wurde. Aber auch diese Kontaktbeschränkungen sind Teil der Kritik. Die sehen also vor, dass sich ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 ein Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen darf.
Ich finde aber auch so langsam, weiß ich nicht, sieht man irgendwie, dass das eigentlich nicht so richtig hundertprozentig viel Sinn macht, weil irgendwie stecken sich die Leute in Gebäuden an, oder?
Hauptsächlich.
Ja, hauptsächlich das ist wirklich Gebäuden.
Draußen überhaupt nicht.
Ja, deswegen, in das Schulräumen, wenn du draußen unterwegs bist, da kann ja eigentlich kaum was passieren, ne?
Eben, das macht dann auch gar keinen Sinn für die Leute, ne? Also warum nachts nicht rausgehen dürfen und tagsüber darf man einkaufen gehen, da treffen sich so viele Leute, also die kommen da zusammen, ist unverständlich manches, ne?
Ja, aber ja, irgendwelche Grenzen oder irgendwelche Regeln müssen sie halt auch einführen, ne?
Ja, natürlich.
Aber ich kann da schon verstehen, dass da die, ja,
viele Beschwerden
schon
kommen,
groß,
ne?
Sind, ja.
Ja. Ja, und apropos Corona wieder mal, du hast ja im letzten Podcast erzählt, dass du dich impfen lassen möchtest. Ich denke mal, viele Zuhörer wird es interessieren, wie so eine Impfung abläuft und vor allem, wie du die erste Impfung vertragen hast. Vielleicht kannst du mal was dazu erzählen.
Ja, also ich habe ja jetzt BioNTech im Arm und das ist eigentlich wirklich sehr, sehr organisiert ist das Ganze abgelaufen. Also ich habe mich in Neustadt an der Weinstraße habe ich mich impfen lassen. Und da bin ich hingedüst und konnten wir dann, also da standen unten schon so Securities, du hattest nur bestimmte Wege, wo du hergehen kannst, wurde dann da reingeleitet und am Anfang musste man dann erstmal erklären, warum man halt überhaupt geimpft wird oder warum man die Berechtigung dazu haben sollte.
Also und, hast du doch ein Papier, oder wo das
genau,
drauf stand?
Genau, genau.
Ne?
Ja. Ich hatte direkt ein Papier und danach wurde man dann in so einen Raum gebracht und in dem Raum saßen dann ungefähr 20 Leute, mit Abstand natürlich. Mhm. Und davor, ganz vorne, also praktisch wie so ein Schulungsraum sah das aus. Und vorne waren dann zwei Ärzte und die haben einem dann so ein bisschen erklärt, ach, das mit dem Spike, mit dem Spike-Protein, wie das praktisch angehaftet wird und alles mögliche haben die einem dazu erklärt und haben sie noch gesagt, dass Schwangere halt jetzt im Moment das nicht machen dürfen und vor bestimmten Risiken noch gewarnt und haben dann einen Film gezeigt. Auf so einem riesengroßen Monitor kam dann noch ein Film, die sind rausgegangen und als der Film zu Ende war, sind sie dann wieder reingekommen und von da aus konnten wir dann direkt in die Kabinen.
Aber das finde ich das gut, wirklich, dass da so viel erklärt worden ist vorneweg, dass sogar ein Film gezeigt worden ist, finde ich gar nicht mal schlecht. Ne?
Also war wirklich, wirklich toll organisiert. Ich habe auch nicht lange gewartet, das längste Warten war eigentlich nach der Impfung, dass man dann, da musste man nochmal 15 Minuten im Raum bleiben und Leute, die, ich glaube, die schon mal einen allergischen Schock hatten, die mussten auch eine halbe Stunde bleiben.
Ja. Ist ja, aber auch
dass
verständlich.
Dass sie das ein bisschen beobachten konnten.
Finde ich eigentlich auch richtig, ne? Dass sie das da überprüfen, da fühlt man sich doch ein bisschen sicherer, ne?
Ja. Und ich bin dann in die Impfkabine rein. Mhm. Dann kam die Ärztin und hat gesagt, darf ich sie pieksen? Ich hab gesagt, klar. Und dann hat die mir die Impfung gegeben und ich habe es nicht mal gemerkt.
Was?
Ich dachte erst, die hat sie sich selbst in den Arm reingesteckt. Also ich dachte wirklich, dass. Also ich habe nichts gemerkt von der Impfung. Ich habe nicht mal einen Pieks gemerkt.
Da konnte die gut spritzen.
Und, ja, ja. Und dann habe ich in einem Raum gesessen und ich muss aber wirklich sagen, eine Minute, zwei Minuten danach wurde mir echt ein bisschen schwummrig. Hm, also da war mir ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob das einfach nur psychisch war, dass ich jetzt dran gedacht habe, dass ich das gekriegt habe oder dass mir wirklich ein bisschen, aber ich habe dann da gesessen, mir war ein bisschen schwindelig und 5 bis 10 Minuten später war alles wieder gut. 15 Minuten später bin ich dann da abgehauen und bin wieder auf Arbeit gefahren.
Ja. Ja. Und hinterher hat es da auch keine Probleme mehr zu Hause oder so oder in den nächsten Tagen?
Der Arm hat ein bisschen wehgetan, so wie Muskelkater.
Also hast du aber doch jetzt die Impfung gekriegt?
Ja, also habe ich sie doch gekriegt, genau. Genau. Daran konnte man es dann erkennen. Aber wirklich gar nicht erwähnenswert. Und dann, ich glaube, an dem Tag war ich dann auch noch bis 1 Uhr abends, nachts war ich wach und konnte wieder nicht schlafen so wirklich. Mhm. Und Tag drauf, da war ich dann doch schon ein bisschen platter als sonst.
Ja, das ist verständlich. Aber da muss man eigentlich keine Angst haben, zumindest vor der ersten Impfung nicht. Ich weiß ja nicht, wie die zweite jetzt ablaufen wird, ne?
Ja, das werde ich auch berichten.
Ja, auf jeden Fall.
Oh, ich weiß gar nicht mehr genau, wann die war. Ich glaube Ende Mai.
Ja.
Ende Mai irgendwann.
Da. 4 bis 6 Wochen später, ja, ich glaube auch. Ja.
Und genau. da soll Schüttelfrost soll da eventuell kommen und Grippesymptome. Und ich habe auch letztes Mal mit einer Kollegin noch geredet und die sagte mir, dass sie wirklich nie irgendwie Impfung bekommen hat und dann hat sie damals sich doch dazu entschieden, diese Grippeschutzimpfung zu machen und war danach so krank wie noch nie in ihrem Leben.
Das habe ich von einigen gehört schon.
Ja. 3 Wochen richtig gelegen hätte sie da und wäre komplett am Arsch gewesen. Also.
Aber da kann ich nichts dazu sagen, weil ich noch nie gegen Grippe geimpft worden bin. Noch nie. Habe ich noch nicht einmal mitgemacht, aber ich bin auch wirklich ganz, ganz selten mal krank. Also wenn ich mal Grippe habe, sind das 2, 3 Tage, wo es mich mal richtig umhaut, aber dann geht es mir richtig dreckig und dann geht es mir auch schon wieder gut. Also das ist aber wirklich ganz, ganz selten. Erkältung habe ich auch ganz, ganz selten. Also habe ich wirklich Glück gehabt bis jetzt.
Ja, und deswegen braucht man sich dann auch nicht impfen lassen, wenn man schon weiß, dass es sowieso eigentlich nicht wirklich auftritt bei einem, ne, dass das Immunsystem stark genug ist, warum soll man es dann machen? Aber für den Coronavirus, da, da haben wir jetzt aber letztens wieder eine Story gehört. Oh Mann.
Erzähl mal.
Da ist wohl auch jemand auf der Straße zusammengebrochen, der Corona hatte. Mhm. Und und das ist schon richtig heftig.
Also der wusste das gar nicht, dass er es hatte und ist einfach zusammengebrochen.
Ja, der hatte sowieso schon Lungenprobleme und danach ist er dann auf der Straße zusammengebrochen und der ist dann auch gestorben. Der war an die 50 ungefähr.
Ist ja auch kein Alter, ne?
Ja. Das ist schon heftig. Und jetzt in Indien, was da abgeht?
Boah, das ist ja richtig schlimm. Ja. Also, das über 400.000 Fälle an einem Tag. Also habe ich vorhin noch gelesen. Also,
ich glaube, so viele wie in keinem anderen Land, haben sie gesagt.
Das ist der Höchststand überhaupt auf der ganzen Welt. Und das ist nur auch in so einem Land, was nicht gerade sehr reich ist, ne? Wo es viele arme Menschen gibt.
Auch das Gesundheitssystem, die hocken da wirklich schon ziemlich nah alle aneinander. Ja. Wenn du da auch mit der Wasserversorgung, was die da teilweise immer so ein bisschen mit Problemen zu kämpfen haben.
Ja. Da gibt es aber auch viele
Menschen. Dass sie sich da infizieren, das ist klar, ne?
Das glaube ich.
Da habe ich eigentlich direkt von Anfang an dran gedacht.
Ich auch. Das also hat mich gewundert, dass da nicht eher was passiert ist. Ne?
Vor einem Jahr oder so, da habe ich gedacht, Indien. Wenn es nach Indien kommt, da könnte es richtig, richtig kritisch werden. Und da war es dann so, dass es in Amerika so ausgebrochen ist, was ich jetzt eigentlich nicht so wirklich erwartet hätte, weil die eigentlich, das Gesundheitssystem ist auch nicht so gut, aber
trotzdem, da gibt es auch viele große Städte, wo viele Menschen aufeinandertreffen, ne?
Ja, aber Amerika allgemein ist eigentlich, glaube ich, eher noch so ein bisschen
fortschrittlicher, ne?
Ja. Fortschrittlicher und auch von den die haben einfach viel Land. Die haben viel Land, da gibt es ganz viele Dörfer auch oder kleine Städte, wo jetzt sag ich mal, nicht mitten in der Wüste, aber wenn du an Kanada denkst oder wenn du an Nevada denkst oder, Nevada ist glaube ich nur in Las Vegas, ist da sowieso was los.
Sonst, ist da gar nichts. Man weiß ja auch nicht, wo das ausgebrochen ist. Da gibt es auch Städte wie New York, San Francisco, L.A., wo richtig viele Menschen leben. Ne? Ja. Wenn das da passiert, dann sind gleich mal mehrere tausend Fälle da, ne?
Ja. Das stimmt. So, meine Stimme macht schon wieder hier Probleme. Wir wollten eigentlich noch sagen, dass wir jetzt nach der 10. Folge wollen wir immer so eine kleine Outtakes-Folge machen, weil wir so viel Bullshit labern, was ich immer rausschneiden muss. Ja. Und wenn man, ich glaube, wenn man das alles aneinander hängen würde, dann wäre das schon echt eine witzige kleine Folge.
Das denke ich auch. Also es ist manchmal lustig, was wir uns da manchmal kaputt lachen.
Ja, auf jeden Fall. Aber es klappt auch immer besser und wir können eigentlich immer lockerer sein und viele Sachen auch mit reinnehmen, die wir vielleicht in der ersten Folge gedacht hätten, komm, das schneiden wir raus, das lassen wir jetzt auch mit drin.
Genau.
Und da umso authentischer ist das Ganze doch,
genau,
würde ich sagen.
Ist ja auch menschlich, ne? Also das ist doch klar. Ja.
Zur
letzten Folge, da hatten wir noch was wir nochmal aufklären wollten. Und zwar ging es da ums Wattenmeer.
Genau.
Da hat man uns ja Fragen gestellt, wie kommt das überhaupt mit Ebbe und Flut und warum gibt es in der Ostsee diese Ebbe und Flut nicht und in der Nordsee gibt es die. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Also das Wattenmeer, das ist ja ein Teil der Nordsee, der eine ganz bestimmte Küstenform hat, praktisch das Watt. Und ein Watt kann also nur an solchen Küsten entstehen, die Gezeiten haben. Bei Ebbe kann man kilometerweit im Trockenen laufen und daher kommt auch der Name, das Watt ist der Teil der Küste, den man durchwaten kann.
Watt kenne ich nur von anderen Sachen.
Ja, das stimmt, von der Physik. Ne?
Ja, Elektronik, ja. Genau, die Leistung.
Genau.
Ja.
Ohne die Gezeiten Ebbe und Flut gäbe es kein Watten mehr. Die entstehen durch die Gravitation, also durch diese Anziehung des Mondes. Und die Gezeiten entstehen also einzig und allein durch die Wirkung dieser Gravitationskräfte des Mondes auf die Erde. Und an der Nordsee zieht sich das Meer ewig weit zurück. Doch am Mittelmeer zum Beispiel gibt es fast keinen Unterschied zwischen Ebbe und Flut. Und das liegt zum einen an der Größe des Ozeans. Im offenen Atlantik und Pazifik kann der Mond mit seiner Anziehungskraft viel größere Wassermassen bewegen als im kleinen, vom Land umschlossenen Mittelmeer. Und die Nordsee ist zwar nicht groß, hat aber eine ganz breite Verbindung zum Atlantik. Und wenn der sich bei Ebbe zurückzieht, zieht er auch das Wasser aus der Nordsee mit sich. Und seine Flutwellen, die strömen dann in die Nordsee hinein. Und auch
also es ist eher jetzt Zufall.
Das ist
also nicht Zufall, aber weißt du, wie ich meine? Eigentlich ist es dann gar nicht die Nordsee so wirklich, sondern eher der ganze Prozess außenrum, dass das Ganze funktioniert.
Klar. Genau so sieht's aus. Und deswegen gibt's im Grunde genommen auch an der Ostsee keine Ebbe und Flut. Wenn man auf eine Europakarte mal guckt, sieht man sofort, von der Nordsee gibt es vor allem nördlich von Schottland eine sehr breite Öffnung zum Atlantik. Und von dort kommen bei der Flut auch die Wassermassen. Die Ostsee dagegen ist fast ein Binnenmeer. Die hat also nur eine ganz relativ kleine, schmale Verbindung zur Nordsee. Und da gibt es kaum eine Chance, dass die Kräfte so viel Wasser durch die schmale Meerenge zwischen Dänemark und Skandinavien in die Ostsee ziehen, dass es für eine ordentliche Flut ausreicht. Es gibt da zwar Gezeiten an der Ostsee, aber da bewegt sich der Meeresspiegel nur innerhalb von 10 bis 15 Zentimetern. Und genauso habe ich das auch in Erinnerung, als ich damals mit meinen Eltern im Urlaub gewesen bin. Also mir ist noch nicht mal aufgefallen, dass da überhaupt Ebbe und Flut gewesen ist an der Ostsee. Und wenn der an der Nordsee bist, fällt das ja total auf. Erst recht am Wattenmeer, ne?
Ja.
Ja. Ja,
wie groß ist der Unterschied da? Das sind schon, ich glaube, 15, 20, 30 Zentimeter, irgendwie sowas, ne?
10 bis 15 Zentimeter ist es an der Ostsee. In der Nordsee, da kannst du doch Kilometer weit laufen, wenn da Ebbe ist. Da kannst du richtig weit laufen. Genau. Bei der Ostsee sind es nur 10 oder 15 Zentimeter. Das fällt ja gar nicht groß auf.
Ach so, ich dachte, das wäre jetzt gar nicht der.
Das ist der Meeresspiegel, der sich da praktisch bewegt. Und das ist wirklich 10 bis 15 Zentimeter fallen einen nicht auf. Da musst du schon genau hingucken und vielleicht einen Stein dahin legen oder so. Dann siehst du, dass das 10 Zentimeter zurückgeht. Aber im Wattenmeer, das fällt ja jedem auf. Ne? Da kannst du ja richtig ins Watt reinlaufen dann hinterher. Das ist
stimmt,
ja,
dann war ich ja auch schon.
Ja. Ja, genau. Das wollten wir ja nochmal aufklären. Ne?
Genau. Das wissen wahrscheinlich viele.
Aber wir haben es nicht gewusst.
Ja, genau.
Genau.
Dann haben wir noch, was haben wir noch? Ich habe zum Beispiel auch über einen See in München, habe ich gesagt. Das war aber in Garmisch-Partenkirchen eigentlich.
Bei unseren Reisetipps und, genau.
Ja, und das war der Alpsee. Falls ihr da mal, da könnt ihr mal bei Google Alpsee eingeben und auf Bilder klicken und da fällt euch die Kimmlade runter. Ah, nee, das ist also wirklich richtig, ein richtig geiler See mit totalem kristallklarem Wasser, der Ja, also ich war da noch nie drin oder baden oder sonst was. Ich weiß auch gar nicht, ob man das darf. Aber wir haben auf jeden Fall oben, als wir mit der Zugspitzbahn, als wir da rumgefahren sind, konnten wir von oben den See sehen. Und das sah wirklich so klasse aus.
Das also glaube ich, ja.
Sah nicht mehr aus, als wenn es in Deutschland wäre, wirklich.
Ja. Kenne ich auch gar nicht. Name sagt mir nichts.
Ja, Alpsee. Also echt, ja. Echt schön.
Das glaube ich, ja.
Hast du noch was? Ich habe...
Was hast du denn noch?
Ja. Ich wollte noch erzählen, dass ich, ich bin ein kleiner Sperrmülljäger. die habe ich ja schon erzählt, aber für die Zuschauer, die sollten es auch nochmal erfahren. Ich bin letztes Mal in Trier gewesen und
beruflich, musste dazu sagen.
Ja, genau, beruflich und bin einfach zu meinem Auto gelaufen und an der Seite standen so, also es war noch nicht mal richtig Sperrmüll, das waren einfach nur vier, fünf kleine, so kleine Körbe standen da mit Sachen drin und da stand ein Schild dran zu verschenken. Mhm. Und und dann habe ich geguckt, neben dem Koffer stand so ein Radiowecker, Alter. Und der hat mir direkt von Anfang an total gefallen, mit so Klappzahlen, schwarz-weiße Klappzahlen.
Ach, und das ist ein ganz alter, so aus den 70er Jahren oder so, ne?
Ja, richtig alt, genau. Von 1969 ist der. Und wollte ich mir den direkt nehmen und nebendran stand dann so eine Frau in so einem Bulli, stand die direkt nebendran. Ich weiß nicht, ob die gerade einen Umzug gemacht haben oder so oder haben die Wohnung ausgeräumt, weil die hat dann mich angeguckt. Ich habe gesagt, darf ich mir den nehmen? Und dann sagt sie nur, ja, ist in Ordnung, der ist von meinem Opa, vielleicht ist er auch gestorben und die haben die Wohnung gerade ausgeräumt,
kann auch
ich
sein,
weiß es nicht. Und und habe ich mich total gefreut, habe den mit nach Hause genommen, habe den jetzt komplett sauber gemacht, auseinandergebaut, weil er am Anfang ging er auch noch nicht ganz. Und jetzt funktioniert er, alles ist richtig cool, der ist komplett sauber. Ich habe bei eBay geguckt und er ist ungefähr 250 Euro wert.
Boah, also, ich glaube, das hat die Frau nicht gewusst.
Nee. Ja, okay, das tut mir jetzt im Nachhinein, tut mir das dann auch leid. Nein, aber das ist wirklich eine richtig schöne Rarität, ein Sony-Wecker von 1969, einer der ersten Radiowecker. Und auch irgendwie total cool, den Sound durch die Boxen zu hören. Durch so alte Boxen, das ist irgendwie, hat das echt was Nostalgisches.
Das ist bei vielen Sachen so, wo man denkt, das ist doch überhaupt nichts mehr wert, ob das Kameras sind oder so. Das ist, was weiß ich, was ganz, ganz Altes. Und dann guckt man mal nach und denkt sich, wow, was man dafür eigentlich noch bekommen könnte, wenn man es wieder weiterverkaufen würde. Ne?
Ja. Es gibt auch so richtig coole Sachen, die man sich in die Wohnung stellen kann. Irgendwie ein Flipperautomat oder ein Schallplattenspieler, ein altes Telefon.
Ja. Also auch mit Möbel
so,
ist
so coole Sachen, ne?
Auch mit Möbel ist es eine schöne Sache, wenn du so moderne Möbel mit älteren Sachen so kombinierst. Finde ich auch richtig toll. Bei manchen sieht das richtig klasse aus. Das passt dann auch richtig gut, ne?
Das finde ich auch.
Ja.
Das finde ich auch. Wir haben ja auch so eine alte Nähmaschine, haben wir zum Beispiel. Die sieht auch richtig cool aus.
Ja,
das stimmt. Auf so einem Holzding. Ja.
Meine Oma hat drauf geschwört, die hatte eine Singer-Nähmaschine, die wollte nie irgendwie eine hochmoderne haben oder so und die konnte nähen damit, das ist unglaublich, wirklich. Die alten Sachen sind manchmal richtig gut, ja.
Auf jeden Fall.
Genau.
Also das ist auch wirklich so, weil das ist ganz oft so, dass die neue Technik ganz schnell kaputt geht und die alten Sachen, überleg mal, ich habe den nicht wirklich repariert, ich habe den in die Steckdose gemacht.
Mhm.
Dann ging er die ganze Zeit nicht. Ab und zu habe ich mal einen Ton gehört. So ein ganz leicht, also so als wenn wirklich jemand singen würde, aber wirklich nur einen Bruchteil einer Sekunde. Und dann haben wir ihm einfach mal einen kleinen Klatscher gegeben. Und zack, war er wieder an und er ging.
Cool.
Also die Technik von damals, da auch Fernseher oder so, ne? Da musst du einmal kurz draufhauen, dann hat es wieder funktioniert.
Hab ich jetzt alles erlebt mit der Dunstabzugshaube. Vor 2 Jahren haben wir uns eine neue Dunstabzugshaube gekauft und was ist? Die Garantie war gerade weg, die 2 Jahre sind gerade rum und jetzt ist sie kaputt. Es ist mir so oft passiert, ne? Und das ist eben mit den heutigen Sachen. Ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, früher die Sachen haben länger gehalten.
Ja, die bauen da auch teilweise schon extra Transistoren, Kondensatoren ein, die einfach, oder Kondensatoren auf jeden Fall, die gar nicht so eine lange Lebenszeit haben.
Richtig.
Und
dass man nach 2 Jahren
die wissen dann ganz genau,
muss,
genau.
Ja.
Genau, das ist schon wirklich, wirklich nervig.
Genau. Hast du noch was?
Hast du noch? ja, ich habe zum Beispiel, wollte ich noch sagen, ich habe gestern einen Rapper auf Instagram angeschrieben. Das fand ich eigentlich ganz cool. Der hat mir Also der hat mir eine Nachricht geschrieben, eine richtig lange hat geschrieben, dass ich halt paar Leuten folge, die er cool findet und ob das in Ordnung wäre, wenn oder dass er gerne meine Meinung hören würde zu seiner Musik und hat mir ein YouTube-Video geschickt und seinen Instagram-Kanal. Hat eigentlich für sich so ein bisschen Werbung gemacht, aber auf eine richtig, richtig nette Art und Weise.
Ja.
Also hat mir wirklich eine nette Nachricht geschrieben, dass ich mir, ob ich mir das angucken würde und ja, das fand ich auf jeden Fall
Finde ich
richtig klasse.
toll, ne? Also, wenn es auf die Art und Weise ist, dann macht man das doch auch gerne. Dann hört man sich das gerne mal an und sagt auch irgendwas dazu. Wenn das so, dann so, man muss es unbedingt machen oder so, wenn es wirklich wie Reklame ist, wie Werbung, dann macht man das meistens ungern, ne?
Ja,
Ja.
und da habe ich auch direkt ein Abo dagelassen und habe mir das auch reingezogen und ich fand es auch nicht schlecht, auf jeden Fall.
Ja.
Und ja, könnt ihr euch einfach mal reinziehen? Lyriquent heißt er.
Okay.
Ja.
Sagt mir auch nichts. Aber warum nicht, ne? Man muss
Genau.
allen möglichen Leuten mal eine Chance geben, ne?
Finde ich auch.
Viele,
Und
es gibt
wer so
bestimmt
nett fragt.
eben, warum denn nicht? Und es gibt bestimmt so viele, die es richtig drauf haben, die man aber gar nicht kennt.
Ja.
Ja.
Haben wir eigentlich, du hast doch über diesen Film mit dem gehörlosen Musiker geredet.
Ich habe nicht genau
Weißt du noch?
recherchiert, aber ich denke, also der ist so gut gewesen, dass der Hauptdarsteller einen Oscar bekommen hat. Also das war wirklich, wirklich ein richtig toller Film. The Sound of Metal hieß der.
Genau so.
Also
Habe ich schon gesagt.
da kann ich beim nächsten Mal noch mal mehr dazu sagen. Da muss ich noch mal recherchieren.
Ah, ich gucke gerade
Ja,
nebenbei,
genau.
gar kein Problem. Der hat 2021 wirklich für den bester Schnitt, bester Nebendarsteller, bestes Originaldrehbuch, was?
Wahnsinn, ne? Ja.
Bester Film, bester Hauptdarsteller?
Genau,
Ah,
der
nominiert.
Hauptteil.
Ah, okay. Gewonnen hat er bester Schnitt und Academy Award for Best Sound.
Ja, das war
Also
es
die
auch.
beiden hat er
Also,
gewonnen
ja.
und nominiert war er für bester Nebendarsteller, bestes Originaldrehbuch, bester Film und bester Hauptdarsteller.
Ja. Und der hätte
Also
von
war das
mir alles
ein
gekriegt.
sehr guter
Also,
Tipp.
der war wirklich richtig
Und
klasse.
ich habe noch gar nicht gesehen, ich muss mir den auch nochmal
Musst du
angucken.
unbedingt angucken. Das ist auch geile Musik, finde ich. Ne? Wer auf so Metal steht oder so, das ist absolut Hammer. Ja. Ja, wenn wir gerade bei Filmen sind, da sage ich doch heute mal meinen Tipp, der eigentlich gar kein richtiger Tipp ist. Den wird wahrscheinlich fast jeder von euch schon gesehen haben. Aber ich finde es halt super interessant. Das Experiment. Ich denke mal, das sagt euch allen was. Das ist ein hochinteressanter und ganz
Ja.
tiefgründiger deutscher Film, mittlerweile schon aus dem Jahr 2001 und zeigt eben in einer ganz eindrücklichen Art und Weise, wie Menschen unter gewissen Situationen ihr psychisches Verhalten verändern können. Dieser Film ist ganz spannend, aber zugleich auch ernst und ganz interessant. Es sind also 20 Freiwillige, die haben sich für ein Experiment angemeldet,
Ist das
aus
der mit
Geldnot.
Moritz Bleibtreu,
Richtig,
ne?
ganz
Ja,
genau,
ja, ja,
ja.
ja.
Aus Geldnot. Und dieses Experiment ist ein Versuch von einem Professor und seiner Helferin gewesen, der vorsieht, dass sich Freiwillige gegen Bezahlung für 2 Wochen einsperren lassen und in die Rolle von Wärtern bzw. Sträflingen schlüpfen. Und aufgrund von psychischen und physischen Tests, die vorneweg gemacht worden sind, wurde entschieden, wer die Rolle des Wächters einnimmt und wer den Häftling spielen soll. Und unter den Freiwilligen befindet sich eben auch dieser Reporter. Tarek heißt der, der wurde gespielt von Moritz Bleibtreu, der die Story seines Lebens wittert und da war aber auch ein Soldat mit im Auftrag der Bundeswehr und der hat dann praktisch nicht den Häftling, sondern den Wächter gespielt. Und schnell kristallisiert sich dann dieser Tarek als Unruhestifter heraus, um seine Story zu pushen. Doch ebenso schnell ändert sich auch die Einstellung der Wärter. Die wurden zusehends härter mit den Häftlingen. Und es geht auch relativ schnell, dass das ganze Experiment außer Kontrolle gerät. Es kommt da sogar zu Schwerverletzten und Toten. Und ich fand das halt interessant, dass der Film Themen wie psychische Gewalt und Autoritätsmissbrauch ausführlich behandelt. Und man wird eben auch angeregt nachzudenken, wie würde man selbst reagieren oder handeln, ne?
Ja, das ist auch, also der Film ist krass,
Ja.
definitiv krass.
Und das basiert auch auf einem reales Experiment, das im Sommer 1971 an der Stanford University durchgeführt worden ist. Und dieses Experiment wurde auch nach 6 von 14 geplanten Tagen schon abgebrochen, nachdem es praktisch nicht länger tragbar gewesen ist. Also das ist wirklich passiert, im Grunde genommen. Ne?
Und ich glaube, das steht auch am Anfang vom Film, auf wahren Begebenheiten, aber ich wusste es, also ich habe jetzt...
Genau, das heißt das Stanford-Prison-Experiment. Also das ist auch wirklich abgebrochen worden. Aber ich kann mir
da
auch...
Da können wir uns ja auch mal informieren, oder? Wie das da genau abgelaufen ist, das würde mich nämlich auch mal interessieren.
Genau.
Wie es in echt abgelaufen ist.
Warum das abgebrochen worden ist und so weiter, ne? Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dies ein ganz aktuelles Thema ist. Es gibt ja auch Macht- und Autoritätsmissbrauch schon im Kleinen, ne? Das Mobbing in der Schule ist ja auch schon sowas wie Machtmissbrauch. Viele Kinder, die schließen sich zusammen, suchen sich ein Opfer, was jetzt meistens ein Außenseiter ist oder anders als die anderen. Und dieses Opfer wird dann psychisch und physisch richtig fertig gemacht.
Ja.
Oder es gibt auch
die Polizeigewalt.
Genau.
Gibt's auch, ne?
Richtig, genau.
Zum Beispiel.
Oder Autoritätsmissbrauch im Arbeitsumfeld. Wer kennt denn das nicht, dass er schon mal einen Chef hatte, der alle nur runtergemacht und angeschrien hat? Also der seine berufliche Macht da voll ausgenutzt hat. Ja. Oder Eltern missbrauchen ihre Macht, ne? Oder wie du schon sagst, Polizisten, Richter, Politiker.
Ja. Im Experiment ist es ja eigentlich so, dass es Wächter sind, ne? Wächter und Gefangene.
Richtig.
Und die Gefangene. Beiden Gruppen, die. Und eigentlich sind ja alles normale Menschen.
Ganz
also
normale
einfach
Menschen.
Nur Testpersonen, sag ich
mal. Niemand von denen hätte auch angenommen, dass das so eskaliert, ne? Also da sieht man
alleine
mal,
durch die Zuweisung der Gruppe oder in eine bestimmte Rolle packen, dadurch wird das Ganze dann fühlt sich dann jeder eigentlich anders, als er eigentlich wirklich ist, ne? Und macht Sachen, die er vielleicht sonst gar nicht machen würde.
Genau. Das ist eben diese Faszination der Macht, ne? Dieser Gruppenzwang auch.
Genau.
Oder die Ausgrenzung Andersdenkender, die endet dann manchmal sogar in Gewalttaten. Und es ist wirklich bedenklich, wie schnell das stellenweise gehen kann, ne? Das ist krass. Ja, aber auch Lehrer können.
Von einem leckeren Kaffee trinken hier, sorry.
Aber auch Lehrer können ihre Macht missbrauchen. Ich habe da ein Beispiel von meiner Tochter. Ihr ist immer Mathe sehr schwer gefallen. Und da habe ich ihr immer mitgeholfen. Und da stand eine Arbeit an. Und ich weiß noch ganz genau, es ging um Prozentrechnung. Und ich wollte ihr alles nochmal erklären und habe mir die Aufgaben und Lösungen angeschaut, wie die Lehrerin diese Aufgaben in der Schule halt gelöst hat. Und ich musste wirklich feststellen, dass das so umständlich war, wie die das erklärt hat mit einer Tabelle, wo der Grundwert und Prozentwert und so weiter eingetragen werden musste. Das kannte ich so gar nie. Also da hat man für eine Aufgabe schon eine Dreiviertelseite vollgeschrieben. Und dabei ging das eigentlich ganz, ganz einfach und schnell. Und ich habe dann meiner Tochter meine Methode erklärt. Die hat die Arbeit geschrieben und wirklich alle Ergebnisse richtig gehabt. Aber halt mit der Methode, die ich ihr erklärt habe. Und was soll ich sagen? Sie hat eine 6 bekommen, weil sie den Rechenweg nicht genau so gemacht hat, wie die Lehrerin erklärt hat. Und ich habe mich dann lange mit der Lehrerin auseinandergesetzt, weil ich es einfach unfair fand, dass sie eine 6 gegeben hat, obwohl alle Aufgaben richtig ausgerechnet wurden. Aber mit der Lehrerin konnte man einfach nicht reden. Die hat die Part auf ihren Standpunkt, dass meine Tochter einen anderen Rechenweg hätte nutzen müssen. Und das Verhältnis zu dieser Lehrerin war dann bis zum Ende der Schulzeit meiner Tochter absolut gestört. Und die Lehrerin hat es wirklich meine Tochter auch spüren lassen, dass sie sich so dagegen aufgelehnt hat. Auch mit mir war das Verhältnis zur Lehrerin gestört. Und das finde ich als eindeutigen Machtmissbrauch. Wieso kann man auch als Lehrerin nicht mal einen Fehler zugeben oder einen Schritt zurückgehen? Jeder von uns macht Fehler und ich empfinde es nicht als Schwäche, diese Fehler auch mal zugeben zu können.
Nö.
Aber manche Menschen können das einfach nicht. Ne? Das war eigentlich Machtmissbrauch, finde ich, oder Autoritätsmissbrauch.
Ja. Ne?
Ja, so fängt das wirklich schon im Kleinen an, dass manche Menschen die Macht, die sie haben, einfach ausnutzen. Ne?
Ja, das siehst du eigentlich so oft an. Ja, eigentlich im Alltag auch so oft, ne?
Ganz
das,
oft.
Das, wie du gesagt hast, in der Arbeit, auf der Arbeit, egal wo. Also überall
wo.
Sieht man eigentlich Leute, die das richtig ausnutzen, ne?
Genau.
Und auch schon Leute, die vielleicht, es gibt auch Leute, die dann einen Anzug tragen, die sich dann auch anders fühlen.
Wichtiger fühlen.
Ja. Nicht jeder, also will ich auf keinen Fall sagen, aber es gibt solche Personen, die. Ja,
genau.
Das ist dieses Schubladendenken, ne? Sobald man sieht
aber
die Leute dann.
Aber gerade in der Schule, wenn es um Kinder geht, also wenn man sowas erlebt, das stärkt auch nicht gerade das Selbstbewusstsein, ne?
Man weiß, da sind es aber Markenklamotten.
Ja, ganz
und
genau.
Und sowas, ne?
Richtig, ganz genau. Aber mit der Lehrerin oder so, also Ich denke mal, wenn man sowas erlebt, dann denkt man doch als Kind, man hat überhaupt keine Chance gegen jemanden, was normalerweise eine Autoritätsperson darstellen soll, anzukommen. Ne? Dann probiert man es doch später gar nicht mehr oder fühlt sich dadurch vielleicht auch ein bisschen minderwertig. Also das finde ich ganz schlimm. Das ist ja schon für Erwachsene schlimm, aber für Kinder noch viel mehr. Ne?
Klar, da geht das Selbstbewusstsein geht runter. Richtig, und man traut sich vielleicht gar nicht mehr das, was man sich dann getraut hätte.
Genau. Und dann kommt es auch immer drauf an, wie man das sagt, ne? Also Worte haben auf jeden Fall Macht. Da, man sollte schon rauslassen, was wichtig ist, aber dabei achtsam sein und die Worte auch weise auswählen, ne?
Gerade bei Kindern.
Genau.
Definitiv. Die merken sich das. Das weiß man ja auch von einem selber, dass man, dass es einfach so Situationen gab, wo was gesagt wurde oder was gemacht wurde, die vielleicht im Nachhinein als Erwachsener gar nicht mehr so schlimm waren, aber damals als Kind haben die einen sich so ins Gehirn gebrannt und die sind so wichtig für einen gewesen und
Mit Worten kann man halt sehr verletzen, aber auch viel Freude bereiten, ne? Aber eigentlich ist eigentlich wichtig, vor allen Dingen in einer Beziehung oder auch in der Familie, dass über alles gesprochen werden kann und auch darf und auch sollte, ne? Wie soll man sonst wissen, was der andere denkt oder worüber er sich Gedanken und Sorgen macht? Also ich habe es oft mitbekommen, dass Probleme hineingefressen werden und dann irgendwann so heftig wieder rauskommen, dass es sehr verletzend wird, ne? Klar gehört dann Vertrauen dazu, sich öffnen zu können, aber das sollte auf jeden Fall in der Familie da sein. Und vor allem lernen die Kinder ja auch von ihren Eltern. Wenn sie merken, die dürfen über alles reden, was die bedrückt, werden die sich ja auch viel eher öffnen und sagen können, was sie für Probleme haben.
Anstatt wenn sie nur Angst haben.
Richtig.
Und
wenn es nur Verbote gibt oder Tabus, über die nicht gesprochen werden darf, dann wundert es mich nicht, dass die Kinder nicht mehr ehrlich sind und über viele Sachen dann nicht mehr sprechen können.
Und lobt eure Kinder.
Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch. Ist halt eine Gratwanderung, weil natürlich die Eltern auch Autoritätspersonen sind, also auch Vorbilder. Und die können natürlich auch nicht alles durchgehen lassen. Das ist klar, man muss natürlich auch Grenzen setzen, aber dennoch so viel Vertrauen schenken, dass die Kinder keine Angst haben müssen, sich zu äußern. Ist ganz, ganz wichtig.
Aber wenn man nämlich alles durchgehen lässt, Lob. Ja, und wenn man alles durchgehen lässt, dann, dann nutzen das die Kinder auch aus.
Ja,
das stimmt. Man muss da echt so ein eine gute Waage finden, ja.
Richtig, das stimmt. Ja. Hast du denn noch einen Filmtipp?
Ja, also ich habe eine Serie, das ist eher eine Dokumentation auf Netflix, die ist schon ein bisschen älter, aber ein mega, mega, mega guter Tipp. Also wirklich, und das passt auch eigentlich gerade zu dem Thema, oder zumindest, wir sind wieder so abgeschweift gerade, so ein bisschen zu dem Anfangsthema von dem, was du gerade gesagt hast.
Das stimmt.
Ja. Also, es geht um The Push. The Push, das ist eine Serie von 2018, die gibt's auf Netflix. Und da sind ahnungslose Testpersonen, die geraten da in eine Ausnahmesituation. Also, fast wie vom Experiment.
So ähnlich, ne?
Ja, das war ja gar nicht abgesprochen, ne? Aber,
ja, eben.
Und da ist es so, dass der Darren Brown, das ist so ein Mentalist, eigentlich Magier kannst du schon fast sagen, nicht zu verwechseln mit Dan Brown, der die Bücher geschrieben hat, Sakrileg und Illuminati. Darren Brown heißt er. Und der lädt Leute ein und, also der hat praktisch, die haben wirklich in dieser Doku, haben die einfach so ein riesengroßes Konzept aufgebaut und das Ganze so groß aufgefahren, um bestimmte Leute, die da dort eingeladen worden sind, einfach so zu verarschen. Und die treiben es so weit, dass die Leute einladen und bringen die ganz am Ende dazu, einen Menschen zu töten.
Was? Oh,
und das ist das Konzept dahinter. Dass ganz normale Leute eingeladen werden und die eventuell so psychisch schon labil sind und auch eventuell keine eigene Meinung vertreten, sondern von anderen halt, von Autoritätspersonen zum Beispiel, bestimmte Sachen gesagt bekommen werden und die machen die Sachen dann und die Leute werden halt bei einem bestimmten Casting direkt so aussortiert, dass das gar keine Leute sind, die hundertprozentig eine eigene Meinung haben, sondern eher auch ein paar Mitläufer und da wird das schon von Anfang an aussortiert. Am Ende hast du wirklich 10 Leute oder so, die sehr keine hundertprozentig eigene Meinung haben die bringen dann wirklich, die bringen natürlich jemanden keinen umbringen. Aber die würden jemanden umbringen.
Krass.
Ich kann mal verraten, soll ich das schon verraten? Ja doch, ich verrate das. die stoßen am Ende jemandem vom Dach.
Boah.
Und dieser jemand hängt aber an einem Seil.
Das haben das die wissen aber nicht die gewusst. Aber nicht.
Ja, okay. Ganz genau. Also hätten die, die hätten jemanden umgebracht.
Ja.
Und für die Person ist das natürlich am Ende auch krass, als das Ganze dann aufgedeckt wird.
Wie sie reagiert die, haben, dasselbe ja, zu sehen, ne?
Die hätten oh. einfach jemanden umgebracht. Und ah, das,
wie kann ich man find, jemanden diese, so weit kriegen? Ey, das ist ja
und
Wahnsinn.
Das müsst ihr euch angucken.
Ja.
Und deswegen guckt euch diese Doku an. Ich war so, aber so geflasht ja. davon. Wirklich, mich hat das so. Die haben zum Beispiel ganz am Anfang haben die Leute alle zusammen auf den Stuhl gesetzt. Bei dem Casting
mhm.
Und dann haben die angefangen und haben immer, dann hatten die glaube ich, sagen wir mal 10 Leute sitzen auf dem Stuhl nebeneinander.
Ja.
Eine Person davon oder 2 Personen davon sind Schauspieler.
Mhm.
Na? Und jetzt klingelt bei diesem Casting, irgendwo klingelt eine Glocke.
Ja.
Und die 2 Schauspieler stehen auf. Die Glocke klingelt nochmal, mhm. die 2 Schauspieler setzen sich hin.
Die anderen
denken sich, ja genau, die anderen denken sich, was geht hier ab? Und die Leute, die mitgemacht haben, haben sie in die nächste Runde gelassen. Die Leute, die sitzen geblieben sind. Und so haben die dann immer mehr die Leute aussortiert und haben das so intelligent gemacht. Und also, oh, Brainfuck. Wirklich richtig
Wahnsinn,
krass, wie man Menschen dazu kriegt und wie man Menschen manipulieren kann. Und das ist auch die Kunst der Täuschung, wovon ich schon mal geredet habe, dieses Social Engineering von diesem Kevin Mitnick, der das Buch geschrieben hat.
Ja.
Das ist wirklich... Oh, wie man, das ist
aber voll interessant, ne?
Das ja,
auf
total.
Die psychologische Seite, das ist Wahnsinn, wirklich. Ja, da haben sie sich die richtigen Personen rausgesucht. Ja, Hammer, wirklich.
Ja.
Hast du denn noch einen Tipp?
Nein.
Dann habe ich noch einen Buchtipp. Und der beruht heute auf die Zeit, als ich nachts immer Zeitung austragen war und dabei eins live im Radio angehört habe und die Talkshow Domian gehört habe.
Die haben wir gerne gehört.
Sehr, sehr gerne. Ich habe damals immer ganz interessiert und manchmal auch geschockt zugehört, welche Leute da bei ihm mit welchen Problemen angerufen haben. Aber Jürgen Domian hat immer sehr gefühlvoll und vor allen Dingen auch ganz professionell seine Interviews geführt. Also
ich auch.
Mag den absolut. Ne?
Ja,
ich finde den wirklich sehr toll. Und deshalb möchte ich heute ein Buch von ihm vorstellen, was mich eigentlich sehr berührt hat. Und zwar heißt das Interview mit dem Tod. Und dort spricht er fiktiv in Interviewform mit dem Tod über alle existenziellen Fragen des Lebens. Und zwischen diesen Interviewpassagen schildert Domian seine lebenslange und eigentlich auch so zermürbende Auseinandersetzung mit dem Tod. Der erzählt von ganz ergreifenden Schicksalen aus seiner Sendung, das fand ich richtig cool, aber gibt aber auch einen ganz, ganz intimen Einblick, wie Tod und Sterben in seiner nahen Umgebung ihn verändert hat. Ich mag dieses Buch sehr, weil der Domian da wieder in ganz, ganz gewohnt einfühlsamer Weise schreibt und weil man auch ganz, ganz viel über sein Privatleben erfährt. Also für mich ein ganz großartiges Buch mit einem ganz tollen Autor. Ich mag den sowieso, wirklich, richtig toll.
Boah, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt.
Ja.
Sie, wie lange gibt es das schon? Oder weißt du von.
Ich habe es mehrere Jahre schon, aber ich weiß es nicht, wann das ist.
Echt?
Das
wusste ich gar nicht.
Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Aber so wie man ihn kennt, so wie er in der Sendung ist, genauso schreibt er dann auch. Also ganz, ganz toll und sehr, sehr berührend. Ich habe den sehr, sehr gerne gehört. Und stellenweise, jetzt höre ich ihn auch noch sehr, sehr gerne, ne?
Ja, das hört sich, also ich fand auch, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass das lief, glaube ich, dann immer 1 Uhr nachts oder so.
Ja,
ne?
Genau.
Und dann bin ich auch
eine
so
Stunde
oft noch
oder
länger.
2, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ja.
Genau, und
ja.
Dann bin ich immer länger wach geblieben noch und wollte mir das unbedingt reinziehen und man konnte auch gar nicht aufhören, das irgendwie.
Überhaupt nicht, man musste einfach hören, wenn man schon zugehört hat, was die Menschen da für ein Problem haben, dann musste man einfach weiterhören, ne? Das war halt genau die Zeit, wo ich Zeitung austragen war und dann bin ich dann stellenweise im Auto sitzen geblieben, wollte gar nicht aussteigen und habe erst mal zugehört, was er da erzählt hat und dann habe ich weitergemacht mit Arbeit. War total interessant, ne? Ja.
Aber der
kann das auch richtig gut rüberbringen, auf jeden Fall, ne? Der macht das wirklich, er sagt schon ganz klar seine Meinung, was er denkt, aber auch wirklich sehr, sehr mitfühlend ist er und auf eine Art und Weise, die wirklich sehr respektvoll ist.
Ja.
Das macht er wirklich richtig gut. Und genauso kommt das in seinem Buch auch rüber. Und man erfährt auch ganz viel aus seiner Kindheit, wie er früher drauf gewesen ist. Also ganz, ganz tolles Buch.
Klasse.
Ja.
Klasse. Das sollte ich mir echt auch mal durchlesen.
Genau.
Ich wollte noch sagen, dass wir in der nächsten Folge haben wir einen Interviewpartner.
Ja,
und genau. Da werden wir übers Gaming reden, wir werden über die über Retro-Games reden, über eine, ja, wir sind beide, also er ist 6 Jahre jünger als ich, 6 Jahre jünger als ich, und ich bin halt 1989 geboren, er ist 95 geboren, und da hat man dann auch nochmal ein paar andere, ja, wie soll ich sagen, andere
Ansichten und ja, ganz genau. Deswegen mache ich das Interview auch nicht mit, weil ich mich in diesem Bereich überhaupt nicht auskenne, ne? Also,
obwohl du damals auch schon, du hast ja jetzt nicht unbedingt so die krassesten Games, aber du hast die Moorhuhn-Zeit mitgemacht, du hast immer mal Mahjong gezockt, du hast
wie gerne.
Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das im Podcast sagen darf, aber Pokémon Go.
Oh ja, ich liebe es. Ich liebe es, ja.
Zockst du ab und zu auch mal. Du bist jetzt nicht so wie wir.
Ja, das stimmt schon. Aber dieser Interviewpartner, der kennt sich halt gut aus. Also von daher ist es schon ein absolut guter Partner. Also der sich da richtig auskennt, und du kennst dich auch aus und du weißt dann auch schon, was du ihn da anders fragen kannst. Das ist schon richtig cool, finde ich. Ja.
Ja.
Und genauso werde ich irgendwann mal Interview mit jemandem anders machen, vielleicht mal über Erziehungsfragen oder nochmal wegen Impfung, Corona-Impfung oder Kinder, alles Mögliche, so, wo ich mich dann halt gut auskenne, ne?
Ganz genau, ja. Ganz genau. Und ich finde auch, dass ich bin halt 89 geboren, und diese 6 Jahre Unterschied, die können eigentlich manchmal schon das ausmachen, was man in der Schulzeit jetzt priorisiert hat. Ja, also, weißt du, ja. Ich kenne das zum Beispiel, als ich aufgewachsen bin, ich war noch so in der Pokémon-Zeit, war ich mit drin.
Genau.
Aber die Leute, die jetzt zum Beispiel 5 Jahre jünger waren, haben das so gut wie gar nicht mitbekommen.
Das stimmt.
Weil die schon wieder aus der Zeit dann raus waren, ne, und das gar nicht mehr cool fanden, als die 14, 15 waren oder das so, stimmt. Ne? Und ja, und
das ändert sich halt so viel. Also das geht auch so schnell, was sich da ändert, ne? Wenn ich überlege, also wie gesagt, ich bin 53 jetzt, ein 48-Jähriger oder sowas, finde ich gar nicht mal schlimm, diese 5 Jahre Unterschied. Aber gerade wenn man jung ist, ne, das ist so ein gewaltiger Unterschied, ob man jetzt 15 ist oder 20. Da liegen Welten dazwischen. Ja.
Ja. Da beschäftigst du dich mit ganz komplett anderen Sachen.
Komplett anders. Ja.
Und die Einblicke, die können wir da mal geben und wollen über unsere Lieblingsgames reden aus der Zeit und werden uns da mal
total
ein bisschen
schön
unterhalten.
Ja. Da freue ich mich, das höre ich auch sehr gerne mit an. Ja. Genau.
Und dann sind wir eigentlich schon wieder fast so weit, ne? Würde ich fast sagen.
Genau. Das denke ich auch. Und dann würde ich mal sagen, dann könnt ihr euch auf den nächsten Podcast auf jeden Fall freuen. Auf dieses Interview, genau. Und da würde ich mal sagen,
dann bei welcher Folge sind wir jetzt?
Wir sind bei der 5. schon.
Das ist dann die 5, ne?
Nee, jetzt sind wir beim 5. Podcast und ihr seid dann beim 6.
Ach so.
Ja, so schnell ging das schon.
Das geht ja richtig flott, das ist ja unglaublich. Aber wirklich, ne? Also wenn ihr überlegst, dass jetzt da 5, 6 Wochen schon wieder dazwischen liegen, dann ist das schon krass. Ja, in 10 Tagen geht's weiter, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir wünschen euch einen schönen Tag.
Lasst schönes Wochenende, genau.
So sieht's aus.
Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
www.oncripe.com